Unser Thema in dieser Vortragsreihe ist Glaube und Gebet. Und da gibt es ja viele Fragen. Denn wisst ihr, gebetet wird viel, erhört relativ wenig. Das müssen wir dringend ändern heute Morgen. Jetzt stellt sich aber schon mal die Frage, hör mal, wenn Gott ein guter Gott ist, glaubt er, dass Gott gut ist? Wink mal, wenn du glaubst, dass Gott gut ist. Muss die Kaffeetasse hinstellen und winken, okay. Glaubst du, dass Gott allmächtig ist? Wink mal nochmal. Okay, gut, jetzt pass mal auf, wenn Gott gut ist und wenn Gott allmächtig ist, warum ist dann die Welt so schlecht, wie sie ist? Warum ist die Welt dann, wie sie ist? Erklär mir das mal. Das heißt, du musst mir das jetzt nicht erklären, sondern ich erkläre es dir, wie sich das verhält. Ich habe in der Welt neulich, der Matze hat mir die mitgebracht, Welt oder Welt am Sonntag oder was auch immer, eine Zeitung aus Berlin. Da hat der Henrik M. Broder, das ist ein Kolumnist jüdischer Abstammung, der mit dem Glauben seiner Väter nicht mehr allzu viel zu tun hat, aber der kommentiert immer wieder das Zeitgeschehen und er hat immer wieder griffige Formulierungen. Und er sagt, er war früher mal Atheist, jetzt ist er Christ, jetzt ist er kein Christ, aber jetzt glaubt er an Gott. Nur er hat eben die größten Probleme mit der Güte Gottes und mit der Allmacht Gottes. Denn wenn Gott gut ist, warum gibt es dann so viel Schlechtes? Und wenn Gott allmächtig ist, warum tut er dann nichts? Wenn Gott wirklich könnte, wie er wollte, warum müsste man dann überhaupt beten? Wozu überhaupt glauben? Wir wissen doch, dass Gott gut ist. Und vielleicht schlagen wir jetzt mal auf, das ist der Beginn des Vaterunser in Matthäus Kapitel 6. Noch vor dem Anfang des Vaterunser sagt Jesus Folgendes, was viele Menschen verwirrt hat, uns aber ab heute Morgen nicht mehr verwirren muss. Matthäus Kapitel 6, und ich lese mal Vers 7. Wenn ihr aber betet, so sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, das heißt wie die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Jetzt gib mal zu, du hast auch schon gedacht, wenn es um Gebet geht, ein bisschen mehr ist ein bisschen besser. Richtig? Wie der Bauer mit dem Nitrafosca Blau. Bisschen mehr ist ein bisschen besser. Aber jetzt kommt Jesus hier und sagt, Leute, hört mal, plappert nicht. Ah, wer hat schon mal gemerkt, dass man beim Beten plappern kann? Du kannst das Vaterunser aufsagen, vielleicht 10-mal und dabei mit dem Kopf wo ganz woanders sein. Ja, wissen wir alle ganz genau. Und Jesus sagt hier, okay, diese Art von Gebet, die interessiert uns heute Morgen nicht und die interessiert Gott auch nicht. Plappert nicht wie die Heiden, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Und gib's doch zu, wenn einer kommt und sagt, oh, preis dem Herrn, war jetzt 4 Stunden im Gebet, dann denkst du, Mensch, 4 Stunden, wann habe ich das letzte Mal 4 Stunden gebetet? Ich habe in meinen 20 Jahren Christsein wahrscheinlich keine 4 Stunden gebetet. Aber Jesus sagt, du wirst nicht um deines vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nicht gleich. Und jetzt kommt Vers 8. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also die Reflexbewegung ist dann, ja, warum dann überhaupt beten? Er weiß ja schon, was wir brauchen, also gibt es uns auch einfach so. Aber jetzt lesen wir die nächsten 3 Worte. 4 Worte. Betet ihr nun so, und dann geht's los, Vater unser. Also wir halten mal fest. Jesus sagt, der Vater weiß besser als wir selber, was wir brauchen. Dennoch sagt er, betet ihr nun so. Es scheint so zu sein, dass Gottes Wissen um unsere Not nicht bewirkt, dass er sie automatisch füllt. Es scheint so zu sein, dass Gott unser Gebet braucht. Denn ansonsten hätte Jesus sich das gespart, zu sagen, betet ihr nun so. Dann hätte er gesagt, lehnt euch zurück und genießt, dankt Gott und empfangt. Hat er aber nicht gemacht. Er hat gesagt, betet ihr nun so. Okay, wir müssen also mal festhalten. Wie gibt's das, dass Gottes Güte und Gottes Gnade groß sind und seine Allmacht ewig währt und so weiter und trotzdem Gott will, dass wir beten? Es scheint so zu sein, und es ist nicht erst eine Erkenntnis seit gestern, John Wesley hat die schon angeführt, andere Denker, christliche Denker haben die angeführt, nämlich, dass es scheint, als ob Gott nichts tun könnte, es sei denn, jemand bittet ihn. Es ist ein wichtiger Satz, denn der widerstrebt zunächst einmal unserer althergebrachten Anschauung von Gott. Gott ist allmächtig, der kann machen, was er will. Er ist souverän, er kann eingreifen, er kann machen, tun und lassen, was er will, aber er tut's nicht. Wenn er gut ist, wenn er absolute Liebe ist, dann wäre er eigentlich, wenn er könnte, dazu verpflichtet, alle Missstände auf der Welt sofort im Moment abzuschalten. Jeden Teufel einzusperren und aus dem Himmel zu kommen und das 1000-jährige Reich beginnen zu lassen. Im Moment ist es aber nicht der Fall. Und ich muss das ganz, ganz schnell machen. Viele von uns sind mit dem Gedanken ja bereits vertraut. Als Gott seinerzeit die Welt gemacht hat und Adam eingesetzt hat als Gott über die Welt, als Herrscher über diese Welt, hat er ihm umfassend die ganze Erde gegeben. Okay, er hat ihm wirklich die Welt überlassen. Und hat dann gesagt, ich mische mich da jetzt nicht ein. Er hat Adam wohl erklärt, was für Gesetzmäßigkeiten er auf der Erde herrschen lässt. Folgst du mir nach, bist du gesegnet. Entscheidest du dich gegen mich, indem du isst von der Frucht des Baumes? In dem Moment entscheidest du dich gegen mich, dann kommt ein Gesetz, und zwar das Gesetz der Sünde und des Todes, ins Rollen, was dazu führt, dass du zum Schluss sterben wirst. Deine mit Sünden beladene Seele wird zur Hölle fahren und dein Körper wird wieder zu Staub werden. Das hat Gott Adam klar und deutlich gesagt. Hör mal, als damals der Sündenfall stattfand, es war nicht einfach so, dass die mal halt aus Versehen von einem Apfel gegessen haben, von dem sie nicht haben essen sollen. Das war wesentlich mehr. Um was es da wirklich ging, war eine Rebellion gegen Gott, ein Ablehnen Gottes. Schon der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Jemand, der von diesem Baum isst, der denkt jetzt, er kann Gut und Böse selber unterscheiden und er braucht Gott nicht mehr. Aber weil dieser Baum nicht gesegnet ist, weil dieser Baum verboten war, gibt er dir die falsche Erkenntnis und nicht die richtige Erkenntnis über Gut und Böse. Seid ihr noch da? Gott will natürlich, dass wir Gut und Böse unterscheiden können, aber er möchte, dass wir dabei uns auf ihn gründen und auf sein Wort stützen und seine Anschauungen über Gut und Böse übernehmen. Jetzt kommt aber der Mensch, isst, ermächtigt sich also selber sozusagen, ohne Gottes Segen, isst von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und glaubt jetzt allen Ernstes, Gut und Böse unterscheiden zu können. Und das ist unser Problem, das ist dein Problem, das ist mein Problem. Das ist das Problem des alten Adam. Deswegen ist Jesus ja auch gekommen, um uns von diesem alten Adam freizumachen, um uns dazu zu bewegen, diesen Brocken, Sünden, Apfel wieder rauszuspucken, ja, und uns innerlich zu erneuern. Na, okay, die Erlösung selber ist heute nicht unser Thema, nur was ich sagen möchte, ist Folgendes. Pass mal auf. Adam war der Gott über diese Welt. Psalm 8 kannst du nachlesen, haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Psalm 8 kannst du lesen, musst du mal aufschreiben. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ein wenig niedriger hast du ihn gemacht, steht dann dort, ungefähr Vers 6, als Engel. Aber das Wort Engel steht nicht da. Das Wort ist das Wort Elohim. Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Gott. Ein wenig niedriger als Gott. Die hatten nicht den Nerv, Gott zu übersetzen da. Okay, deswegen haben sie Engel übersetzt. Aber du kannst es nachlesen, da steht das Wort Elohim. In der Elbefelde ist es in der Fußnote angemerkt. Und du hast ihn zum Herrn gemacht über die Werke deiner Hände. Der Mensch, hört mal, der Mensch ist der Herr über die Werke auf der Erde oder über die Werke von Gottes Händen auf der Erde. Die Erde ist in menschlicher Hand. Jetzt ist aber so, dass Gott eine Krone auf Adams Haupt gesetzt hat, der aber seine Krone im Sündenfall dem Teufel auf den Kopf gesetzt hat, der Schlange aufs Haupt gesetzt hat, und das ist jetzt nochmal ganz, ganz wild. Denn im 2. Korintherbrief Kapitel 4, Vers 4 heißt's, dass Satan seit dem Sündenfall der Gott dieser Welt ist. Da steht wirklich Gott dieser Welt. Der Gott dieser Welt verblendet den Sinn der Menschen, die das Evangelium nicht erkennen können oder wollen. Es gibt einen Gott dieser Welt, und es ist nicht unser Gott. Aber dieser Gott dieser Welt, der hat jetzt das Recht, auf dieser Erde zu sein und auf dieser Erde herumzufuhrwerken. Okay, wir können ihn nicht einfach so verbannen, Gott kann ihn auch nicht einfach so verbannen. Du kannst dir das so vorstellen. Stell dir vor, die Erde ist ein Haus. Die Erde gehört Gott und alles, was in ihr ist, gehört auch Gott. Aber er hat sie jetzt dem Adam vermietet. Ich erkenne es aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang, für 7000 Jahre, okay? Er hat sie also für 7000 Jahre dem Adam übermittelt und Adam hat sie jetzt durch einen Sündenfall untervermietet an den Teufel. Und der hat jetzt die Mächte oder die Vollmacht Adams. Man sieht immer noch den Abdruck Gottes auf der Welt, wenn du in die Welt hineinschaust. Ja, Sonnenuntergänge und Mutterliebe, alle diese Dinge, das ist alles noch Gottes Abdruck, Gottes Fingerabdruck, ganz klar. Aber gleichzeitig siehst du auch, dass irgendwie was ganz furchtbar daneben gelaufen ist mit der Welt. Ja, Löwen reißen Lämmer. Viel schöner wäre es, wenn Löwe und Lamm gemeinsam sitzen würden. Das wird eines Tages der Fall sein, sagt der Prophet Jesaja. Na, eines Tages werden Löwe und Lamm miteinander Gras fressen. Wunderbare Sache. Im Moment sind wir noch nicht so weit. Bedauerlich, gell? Sonst könnten wir uns alle unseren privaten Löwen halten. Ein bisschen hinkuscheln am Abend beim Fernsehschauen, ne? Ne? Der knurrt dir ins Ohr und ist alles ganz wunderbar. Im Moment kannst du das vergessen. Findet so nicht statt. Es ist so, dass, hört mal, es ist so, dass die Luft um die Welt herum scheinbar erfüllt ist mit einem Geist, der böse ist. Und wenn man jetzt sagt, Gott ist gut und gleichzeitig erkennt, dass es einen bösen Geist in der Luft gibt, um das einmal so zu sagen. Stell dir vor, ich habe das am Mittwoch schon gebracht, ich wiederhole mir jetzt da, das macht aber nichts. Stell dir vor, die Welt ist ein Handschuh. Wenn die Hand Gottes in diesem Handschuh ist, dann ist alles wunderbar. Gott hat diesen Handschuh genommen und hat gesagt, Adam, das ist deiner, zieh ihn an. Dann hat Adam diesen Handschuh angezogen und hat die Werke getan, die halt zu tun waren auf der Welt. Aber dann im Sündenfall hat Adam seine Hand rausgetan und der Teufel hat seine Hand hineingesteckt in diesen Handschuh. Und jetzt macht er Sachen auf der Welt. Er kann auch nicht so, wie er will. Der Teufel ist hoffnungslos überschätzt. Okay, der ist wesentlich begrenzter, als wir alle denken. Das hat mir der Herr mal neulich, das heißt schon länger jetzt gezeigt. Du, ihr habt immer ein Gedöns mit dem Teufel, dabei ist der wirklich harmlos. Ne? Schlimmer sind vielmehr die Menschen, die infiziert sind von bestimmten seiner Gedanken. Die sind wesentlich schlimmer, denn die Menschen, schau mal, der Teufel kann nicht herkommen und heute Morgen um mir eine runterhauen. Das geht nicht. Aber er kann einen fiesen Schläger anheuern, ja, der lang genug üble Dinge über mich gehört hat und der kann mir auflauern und kann mir eine semmeln. Viel Spaß. Okay, er kann nicht so, wie er will. Er kann nicht ganz so, wie er will. Aber wir halten mal fest, das Wort Gottes sagt, dass die Welt verloren ist und Jesus gekommen ist und seit 2000 Jahren sind wir, der Herr und die Christen, dabei, diese Hand des Teufels aus diesem Handschuh wieder rauszuziehen, um unsere eigene Hand reinzutun. Nein, wir müssen mal festhalten, Gott hat wirklich, wirklich, wirklich die Welt den Menschen übergeben. Und er tut hier auf der Welt nichts, es sei denn durch seinen Leib. Das Haupt des Christus ist im Himmel, aber der Leib Christi ist auf der Erde. Wenn du noch auf der Erde bist, dann bist du noch auf der Erde jetzt im Moment. Und wenn du auf der Erde bist, dann bist du der Handschuh, durch den Gott wirken will. Ist dir das bewusst? Und wenn du Dinge nicht tust, dann tut Gott sie nicht. Und wenn du Dinge tust, dann tut Gott sie. Gott ist bei dir immer mit dabei. Das merkst du manchmal gar nicht, dass er durch dich wirkt. Das ist mir ja gar nicht so wichtig. Nur, um was es mir heute Morgen auch vor allem geht, das ist mein nächster Punkt nämlich, ist, dass, wisst ihr, die Welt dreht sich nicht um uns. Und der einzige Grund, weshalb wir noch auf der Erde hier unten sind, ist, so viele Menschen wie möglich mitzunehmen zum Herrn. Und die Christen, die wir vorfinden, zu gründen im Evangelium. Deswegen machen wir solche Intensivtage. Ich habe einen Intensivtag, machen wir deswegen, weil es im Wort Gottes im Epheserbrief Kapitel 5 heißt, dass der Herr die Gemeinde wäscht im Wasserbad des Wortes. Okay, Wasserbad ist mehr als eine Dusche, stimmt das? Im Wasserbad, da senkst du dich hinein und da bist du dann bis Oberkante Unterlippe oder Unterkante Oberlippe, je nachdem, ja. Oder vielleicht bis zur Nase oder über die Nase, weiß nicht. Im Wasser. Das Wasser ist wohlig warm, ja, und du strubbelst dann rum. Auf jeden Fall beeilst du dich nicht. Du hängst drinnen und lässt dich treiben in deinem Pool. Bei einer Dusche ist es anders. Du schaust auf die Uhr, Mensch, komm schon wieder zu spät. Chef brüllt mich bestimmt wieder an, wenn ich schon wieder zu spät komme. Hüpfst unter die Dusche, gehst wieder raus. Na, es geht alles viel schneller, ist alles wesentlich ungründlicher. Ich würde jetzt nichts unterstellen, aber ich behaupte mal, ein Bad ist für uns alle irgendwie reinigender und ergiebiger als eine Dusche, okay? Oder stell dir vor, du hast gerade kein Haus, bist beim Camping und magst einen Läufer duschen. Nimmst deine Gießkanne und ziehst dran. Dann hast du 5 Liter oder 10, die über dich sicher gießen. Na, lässt es vielleicht bleiben, oder wenn der See kalt ist, dann sparst du dir auch mal eine Woche zu waschen, duschen oder baden. Und deswegen machen wir diese Dinge, dass wir uns hineinbegeben ins Wasserbad des Wortes. Da sitzt du ein wenig länger, da wirst du eingeweicht, wirst du ein bisschen abgeschrubbt, okay, mit einer Wurzelbürste und Kernseife, damit du dann da richtig leuchten tust hinterher. Hinterher fühlst du dich dann gut. Und gehst raus und bist verändert. Merkst es vielleicht gar nicht, aber du hast dich verändert. Okay. Ihr Lieben, es geht hier auf der Welt nicht um uns, sondern um den Plan Gottes. Das erinnert mich jetzt nämlich an einen Freund von mir. Wir waren Schulkameraden. Und er hat sich dann nach mir auch mal bekehrt, jetzt unabhängig von mir. Hat er sich bekehrt. Günther hieß der. Netter Kerl. Günther. Und er hat dann gelesen, Johannes Kapitel 16, 24. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, sagt Jesus. Müsst schon Garten Gethsemane. Vor der Kreuzigung. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Und mein Freund, der Günther, der ist in sich gegangen und hat sich gedacht, was fehlt mir zur Freude? Und wir waren damals jung, 20 Jahre alt. Er hat genau gewusst, was ihm zur Freude fehlt. Ein roter Porsche. Hey, und die Bibel sagt ja hier, ja? Ihr habt nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Da ist keine Stipulation drauf. Da ist nicht irgendwie, klingt nicht nach Bedingung. Also kam er zu mir und hat gemeint, ey, ich kann um einen roten Porsche beten. Und ich wusste es nicht besser. Wisst ihr, was ich gesagt habe? Ja! Ich hätte nämlich auch am liebsten einen roten Porsche gehabt. Aber mein Glaube hat nie dazu gereicht. Genau genommen hat mein Glaube für überhaupt kein Auto gereicht. Ich hatte kein Auto damals. Es kam erst später, nach der Zeit in München. Genau genommen habe ich mir erst, hab ich mir erst in Schweinfurt wieder ein Auto gekauft. Allerdings war das in den 80er Jahren, jetzt nicht in den 90ern, als wir aus Amerika zurückkamen. Nun gut, es war ein grüner Mercedes. Ein furchtbarer, farblich furchtbarer, ansonsten wunderbarer, grüner Mercedes. Mal mit einem Stahlschiebedach, vielleicht mal einem elektrischen, meine Damen und Herren. Das habe ich mir damals auch gedacht. Baujahr 78 oder was aber. Nun gut, egal. Jetzt vergiss diesen gelben Porsche, hör mal zu. Du musst nämlich bedenken, dass hier steht, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Wenn du im Namen Jesu bittest, dann bedeutet es, du blickst auf dein Anliegen durch die Brille Jesu. Dient das jetzt dem Reich Gottes oder nicht? Das ist das Kriterium. Kann ich mir vorstellen, dass Jesus im roten Porsche fahren würde? Und wisst ihr was? Wenn wir mal genau nachdenken, wozu brauchst du einen roten Porsche? Hä? Jetzt nicht ein blauer auch oder ein grauer oder ein schwarzer? Weißt du, wieso du einen roten Porsche haben willst? Weil du die Mädels beeindrucken willst. Vor allem, wenn du 20 bist. Nein, da bist du nämlich noch nicht verheiratet. Da bist du nicht damit beschäftigt, ständig deine Frau zu beeindrucken. Da bist du nicht beschäftigt, ständig deine Frau zu beeindrucken, sondern da willst du noch alle Mädels beeindrucken. Kannst du dir Jesus vorstellen, wie er die Hauptstraße deines Dorfes oder deiner Stadt rauffährt, ja? Ellbogen lässig über der runtergelassenen Fahrerseitenfensterscheibe. Na, wie er rauffährt, oben umdreht, wumm, wieder runterfährt. Dabei grinst und lächelt, kann ich mir nicht vorstellen. Absolut nicht. Okay, es wird wohl so sein, dass du keinen roten Porsche vom Herrn bekommst. Sorry, Porsche, Ferdinand. Aber wir sind nicht deine Klientel. Okay, sondern statt deinen Glauben auf den Porsche zu verwenden, solltest du was anderes tun. Du solltest deinen Glauben darauf verwenden, die Verlorenen zum Herrn zu führen, zu versuchen. Du sagst aber, das ist ja überhaupt nicht sexy. Wenigstens nicht so sexy wie ein roter Porsche. Ja, aber es hat einen gewissen Ewigkeitswert. Ne? Weil der rote Porsche, der wird eines Tages in der Schrottpresse landen. Oder irgendwo in Afrika wird niemand fahren, ganz zum Schluss. Oder irgendwo, was weiß ich, in Weißrussland wird niemand in der Garage haben und pflegen. 50 Jahre lang. Aber letztendlich ist es so, dass wenn du in den Himmel gehst, ja, nicht dein roter Porsche auf dich warten wird, sondern die Personen, die du zum Herrn geführt hast. Diejenigen, für die du gebetet hast, für die du geglaubt hast. Dient es, um was ich bitte, der Vergrößerung von Gottes Reich oder nicht? Jemand kam mal zu mir und hat gemeint, reiche Person, Geschäftsmann. Hör mal, ich habe ein Problem hier mit dem und dem Geschäft und ich weiß jetzt nicht, ob ich die 100.000 von meinem Kunden anfordern soll oder ob ich das einfach vergessen soll. Ich habe gesagt, ja, inwiefern ist das jetzt relevant fürs Reich Gottes? Ja, wieso? Ja, wenn jetzt der Herr dir die 100.000 gibt, was machst du dann damit? Legst du die dann an in irgendwelche Immobilien oder kaufst du dir einen roten Porsche dafür oder was machst du damit? Versteht ihr, in dem Moment wird es alles mehr relativ. Das ist, wenn du sowieso schon Millionen hast, dann interessieren den Herrn möglicherweise die 100.000, um die du jetzt kämpfst, gar nicht mehr so arg. Seid ihr noch da? Dein Reichtum, ganz ehrlich, interessiert den Herrn nur insofern, dass es dir natürlich gut geht, völlig klar, aber dann, was machst du mit dem Reich Gottes? Finanzierst du das mit dem Geld oder sitzt du drauf? Seid ihr noch da? Ich bin ganz offen und ehrlich mit euch heute Morgen. Denn wenn wir Resultate haben wollen, dann müssen wir den Sachen ins Auge schauen, so wie sie sind. Okay, im Jakobus Kapitel 4, Vers 3, da heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Wenn du was nicht bekommst, dann musst du mal schauen, willst du das vielleicht wirklich nur, um dich zu profilieren? Ich weiß von vielen Bibelschulabsolventen, okay, die um einen Dienst bitten, oh Herr, du weißt doch, ich bin das nächste große Evangelisationswunder nach Reinhard Bonnke jetzt. Herr, lass halt endlich einen Hauskreis oder irgendwie eine Gemeinde für mich aufgehen, dass ich mal predigen kann. Und denen geht es eher darum, ihren Namen zu bauen, also ich weiß, von was ich rede, als jetzt unbedingt das Reich Gottes zu bauen. Versteht ihr, was ich meine? Da ist die Predige wichtiger als die Leute, die sie hören. Die Leute, die sie hören, sind nur die Dummies, die halt drin sitzen. Nein, das soll nicht so sein. Uns muss es schon um die Leute gehen. Sag mal jemand Amen. Okay, sag mal, ich bin Gottesdiener und nicht eher meiner. So erhöhliches Gebet gründet sich, hört mal, auf eine Beauftragung Gottes, auf ein Wort vom Herrn. Nicht jede Verheißung, die du in der Bibel findest, spricht dich an. Nicht jede ist für dich. Du musst die Nase ins Wort Gottes stecken, musst lesen, einfach mal lesen, einfach drauf loslesen. Und irgendwann, irgendwo, auf irgendeiner Seite, links oben oder rechts unten oder in der Mitte, spricht dich plötzlich ein Satz an. Und das muss ja nicht lang dauern, es kann ja 5 Minuten schon soweit sein. Aber der Satz ist dann für dich. Der Satz ist dann eigentlich Gottes Reden für dich an diesem Tag. Und es kann sein, dass es mit roten Porsches oder mit Autos überhaupt nichts zu tun hat. Wenn du ein Auto brauchst, ja gut, dann ist es wieder was anderes. Dann willst du das nicht in deinen Lüsten verzehren, sondern dann brauchst du das, um zum Beispiel auf die Arbeit zu kommen. Oder in die Gemeinde zu fahren oder was auch immer. Dann ist es natürlich ein völlig legitimes Anliegen. Prüf mal, ob deine Anliegen legitim sind und ob sie wirklich im Jesu Namen beten kannst. Weil, schau mal, wenn du nämlich irgendwas bittest, was nicht wirklich im Willen Gottes ist und du auch nicht überzeugt bist, dass es Gottes Wille ist, dann tust du nicht beten, dann tust du fromm wünschen. Und fromm wünschen hilft nichts, ihr Lieben. Fromm wünschen setzt die Kraft Gottes nicht frei. Okay, das ist oft das Problem, wenn wir für andere beten. Dann wünschen wir denen Genesung, dann wünschen wir denen, was auch immer sie gerade brauchen. Aber so ein richtiges Wort vom Herrn haben wir dann nicht, ja. Wenn wir für die Person jetzt uns intensiv Zeit nehmen würden, Gott suchen würden, beten würden, dann kann es gut sein, dass plötzlich irgendwie ein Wort in unserem Herzen auftaucht für diese Person. Oder dann beim Bibellesen wir über eine Schriftstelle für die Person stolpern würden, sag ich jetzt mal. Und dann können wir voller Autorität und Vollmacht bitten. Ansonsten ist es einfach nur ein Appell an Gottes Barmherzigkeit. Wenn wir am Sonntagmorgen für Kranke, die wir nie kennen, lernen werden, okay, von denen wir nicht wissen, ob sie Christen sind oder nicht, wenn wir für die beten, dann appellieren wir an die Barmherzigkeit Gottes. Aber ob sich da jetzt wirklich was tut, hör mal, das weiß weder du noch, das weiß auch ich nicht. Seid ihr noch da? Wir müssen mal das richtig so ernsthaft betrachten. Es kann aber auch sein, dass der Herr zu dir kommt und an deine Herzenstür klopft und sagt, hör mal, ich habe ein Anliegen für dich. Dann bewegen wir uns jetzt in das Gebet der Fürbitte noch hinein. Ein paar Minuten, ganz zum Schluss. Also von meiner Seite, vielleicht kommt von den anderen auch noch was, ich weiß es nicht. Ich weiß vom alten Brother Hagin, Kenneth Hagin, vielleicht habt ihr von ihm schon Bücher gelesen, ein sehr einflussreicher Christ im 20. Jahrhundert, der ist 2003 gestorben mit über 80. Der beschreibt, dass er plötzlich eine Gebetslast hatte. Und zwar hatte er das Empfinden im Gebet, wenn er in Sprachen gebetet hat. Ich gehe davon aus, dass wir zum allergrößten Teil heute Morgen in Sprachen beten, dass ihr wisst, von was ich rede. Er hat in Sprachen geredet und hat plötzlich den Eindruck gehabt, während er so gebetet hat, dass er in einem Autounfall ist und aus dem Auto geworfen wird. Aber er war sehr beschäftigt. Er hat eigentlich keine Zeit gehabt, jetzt auf dieses Reden des Geistes einzugehen. Auf diesen Wind des Geistes, der ihn dazu drängt, zu beten, einzugehen. Hat er nicht gemacht. Als er gefahren ist, er musste weit fahren, von einer Veranstaltung zur anderen, hat er sich angeschnallt. Damals in den 50er, oder das war 1965. Damals hat man sich nicht angeschnallt. Okay, damals ist man noch verunglückt. Obwohl sein Auto Sicherheitsgurte hatte, hat er sich nicht angeschnallt. An dem Tag aber hat er sich angeschnallt. Seine Frau hat ihn gefragt, warum schnallst du dich an? Ja, ich habe den Eindruck, ja, dass ich irgendwie aus dem Auto rausfliege. Diesen Eindruck, den habe ich schon seit einigen Tagen. Aber ich bin im Gebet noch nicht nachgegangen. Und er ist dieser Eindruck, ich soll jetzt da mal beten, hat ihn nicht verlassen. Der war die ganze Zeit da. Aber er hat nicht gebetet, weil er zu beschäftigt war. Wer ist auch manchmal zu beschäftigt? Ja? Mit allem Möglichen. Und was ist passiert? Nicht er ist verunglückt, sondern seine Nichte. Seine 25-jährige Nichte hatte einen Autounfall und ist durch die Windschutzscheibe. Man hat ihr keine Chance gegeben zu überleben. Sie ist dann tatsächlich gestorben. Mit 25 hat ein 3-jähriges und ein 5-jähriges Kind hinterlassen. War nicht Gottes Wille. Warum ist das passiert? Weil eine Person nicht gebetet hat. Zu einer anderen Zeit hat der gute alte Brother Hagin auch gebetet. Plötzlich in der Nacht saß er kerzengerade im Bett. Sein Herz hat geklopft, er hat geschwitzt und er hat gewusst, irgendwas ist jetzt mit seinem Sohn. Mit seinem Sohn Kenneth Wayne. Der war damals stationiert auf Korea als Soldat. Das war in den 50er Jahren offensichtlich. Und er fing an zu beten, er hat eine Gebetslast, er betet. Und irgendwann, nach einiger Zeit, das war nicht kurz, sondern es war bestimmt 2 Stunden oder so, ist die Last weg und er fing an zu singen, in Sprachen zu singen. Und er merkt, jetzt ist alles okay, jetzt ist gut. Tage drauf kriegt er einen Brief oder war sein Telefonat, ich weiß es nicht genau, von seinem Sohn. Der ist mit dem Motorrad, der war Gradmelder scheinbar, der ist mit dem Motorrad, Korea ist ziemlich hügelig oder ziemlich felsig auch teilweise, wenn ihr schon mal Bilder davon gesehen habt. Da geht's teilweise steil runter bei diesen Bergen. Er ist also auf so eine schmale Bergstraße gekommen, ist ausgeglitten und ist verunglückt. Ich weiß nicht, sein Motorrad ist, denke ich, über die Klippe, aber er nicht. Er lag dann quasi vorm Abgrund, hat runtergeschaut. Es ist nichts passiert. Er ist nicht gestorben, weil sein Vater gebetet hat. Auf Seite 232 von der Biografie von Reinhard Bonnke könnt ihr auch nachlesen, was da passiert ist. Eine Frau namens Elise Köhler hat plötzlich in Deutschland eine Last bekommen, für den Reinhard Bonnke zu beten. Sie hat gebetet für ihn die ganze Nacht. Er hat in der Zwischenzeit in Afrika lag er im Sterben. Und zwar hat er, obwohl er an den Gräbern der Missionare vorbeigefahren ist, auf den Straßen dort gibt's die, weil da sind Menschen beerdigt, gleich neben der Straße. Und das waren oft Missionare. Und warum? Weil sie aus den Quellen getrunken haben und kein abgekochtes Wasser getrunken haben. Und Reinhard Bonnke war auch sehr durstig und ist zur Quelle und hat Wasser getrunken und hat tatsächlich dieses Missionarsfieber bekommen. Und er lag daheim wieder, er hat sich heimgeschleppt, war daheim im Bett und hat gefiebert und dann kam schon ein schwarzes Tuch, hat sich auf ihn herabgesenkt. Und er hat gewusst, jetzt stirbt er. Und plötzlich hat er hinter diesem schwarzen Tuch die Elise Köhler gesehen, wie die für ihn betet. Und dann hat sich dieses Tuch wieder gehoben und er war wieder gesund. Und dann haben sie miteinander sich besprochen, die Elise Köhler in Norddeutschland und er in Afrika. Also sie haben sich ausgetauscht, als sie sich getroffen haben. Und zeitlich hat es übereingestimmt. Die wären gestorben, diese Leute. Oder sie, die eine ist gestorben, die Tochter, die Nichte von Kenneth Hagin, weil er nicht gebetet hat. Gott braucht unser Gebet. Sag mal, braucht. Gott braucht unser Gebet. Ich gebe euch noch ein paar Schriftstellen, okay? Es ist so, seit dem Sündenfall gibt es die Sünde in der Welt. Gott richtet Sünde, das ist ein Gesetz. Gott belohnt die Gerechten, die Guten. Wer darf zum Beispiel, Psalm 15, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen, wer darf zu dir kommen? Da kannst du nachlesen, diejenigen, die ehrlich sind, nicht lügen und so weiter. Das sind die Taten, die Gott gefallen, bei den Leuten ist er, diesen Leuten ist er nahe. Okay, haben wir jetzt nochmal die Zeit zu lesen. Bei anderen, bei den Sündern ist es so, dass nach einiger Zeit eben Gericht stattfinden muss. Aber Gott ist nicht gern ein strenger Richter, er ist vielmehr ein liebender Vater. Wisst ihr, was er dann immer wieder sucht? Bei Sündern, er sucht nach Menschen, die für diese Sünder bitten. Für einen Sünder zu bitten ist manchmal schwierig. Denkt an Jona und Ninive. Und wenn du weißt, was die Assyrer für Menschen waren, was für grausame Foltermethoden die hatten. Sie haben Pyramiden aus den Köpfen ihrer Feinde gebaut. Es gab wahrscheinlich kein schrecklicheres Volk damals als die Assyrer. Ich meine, da war Osama ein Waisenknabe dagegen, okay? Die waren übelst. Und Gott sagt, tu für bitte und predigt denen, denn sonst muss ich sie richten und auslöschen. Jona wollte nicht. Der wusste genau, warum er nicht wollte, weil es böse Menschen waren. Gott hat trotzdem erwartet, hört mal, dass Jona für böse Menschen für bitte tut. Dass der was Gutes an denen findet. So wie Abraham seinerzeit an Sodom und Gomorra. Herr, der hat gar nicht begonnen, versucht sozusagen, Herr, aber schau, die sind doch auch manchmal ganz nett. Ja, so ist er gar nicht angekommen. Er hat gesagt, Herr, wenn nur ein Gerechter drinnen ist, lass doch diesen Gerechten als Salz der Erde und Licht der Welt gelten und dann richte diese Stadt nicht. Oder wenn es 10 sind, ihr wisst, bis 10 hat er Gott runtergehandelt. So ähnlich müssen wir es auch machen. Wir müssen beten und müssen sagen, Herr, richte unser deutsches Land nicht wegen der Kinder Gottes im Land. Wegen denjenigen, die dir gefallen, die dir nachfolgen wollen. Schaut in Hesekiel und ich lese euch das jetzt zum Abschluss vor. Hesekiel, ich lese mal ab Vers 29. Das Volk des Landes verübt Erpressung und begeht Raub und den Elenden und Armen unterdrücken sie. Also Erpresser und Räuber und Unterdrücker haben Gericht verdient. Sag mal jemand Amen. Denen muss man dringend den Hintern versohlen, ja, damit die sowas nicht mehr weitermachen. Aber jetzt schaut mal Gott an. Schaut mal, wie der weiterfährt. Ich lese euch das jetzt mal vor. Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten, wir würden heute sagen, in die Bresche springen könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Offensichtlich ist eine Mauer aus Gottes Schutz um ein Land, eine Stadt, eine Person. Sünde reißt diese Mauer ein. Durch diese Mauer, durch dieses Loch in der Mauer, kann Gericht hindurchfließen. Okay? Und jetzt sucht Gott jemanden, der hergeht und die Mauer wieder zumauert. Jemand, der sagt, Herr, ich bete jetzt für diese Person. Diese Person ist ein schlimmer Sünder und du weißt es. Hat schlimme Dinge getan, hat erpresst, hat geraubt, hat unterdrückt. Aber Herr, ich bitte dich, dass du auch die guten Eigenschaften dieser Person mal ins Auge fasst. Herr, die Person, die hat geraubt, nicht um das Geld selber zu behalten, sondern das hat es den Armen, Witwen und Waisen gegeben. Okay, Robin Hood-mäßig. Na, auf die Art und Weise kannst du dann Fürbitte tun, indem du für die Person, für die du betest, die ihre positiven Eigenschaften anbringst. Okay? Ganz gut. Gott sucht jemanden. Er will nicht richten, er möchte vielmehr segnen. Aber er wird richten, wenn er niemanden findet, der Fürbitte tut. Da haben wir es wieder. Der Teufel sagt, Gott, du kannst hier nicht rein. Ich bin Gott dieser Welt und diese Person ist ein Sünder. Die Sünder gehören mir. Und Gott sagt, ja, das stimmt, die Sünder gehören dir. Seid ihr noch da? Die Sünder sind Kinder des Zorns und da muss ich jetzt was machen, damit die sich nicht weiter verbreiten und die ganze Welt zugrunde geht. Und dann kommt immer wieder ein Krieg, ja? Da kommen immer wieder solche Dinge. Damit ich es nicht, also ich suche nach jemandem, der die Mauer zumauern, in die Bresche springen könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Gott will die Welt nicht verheeren oder Länder nicht vernichten. Aber er hat keinen Mann gefunden, auf den er gehört hätte. Gieße ich meinen Zorn, sehe ich sie. Ihren Weg bringe ich auf ihren Kopf. In anderen Worten, die kriegen, was sie verdient haben. Wenn wir nicht wollen, dass die Welt kriegt, was sie verdient, sondern dass die Welt Heil erfährt, müssen wir beten. Ich habe euch versucht, ein bisschen herzuleiten, warum das so ist. Mit dem Sündenfall und diese Dinge. Okay, das ist mein Vortrag für heute Morgen, grundlegend, aber ich halte ihn trotzdem für wichtig. Manchmal denken wir ja nur, die Leute wissen es alle schon. In Wirklichkeit haben sie keinen Schimmer. Und sind diese Dinge neu für uns. Okay, Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Herr, wir danken dir auch für deinen Segen auf den folgenden Botschaften, Herr. In Jesu Namen. Amen.